NDR Kultur à la carte
mit Martina Kothe und heute wollen wir über die Kraft der Unsicherheit sprechen. Zu diesem Thema hat die Psychologin und Autorin Anne Otto gerade ein Buch geschrieben und der Untertitel lautet, wie wir die Angst vor Bewertung überwinden und uns selbst annehmen. Und Anne Otto ist auch heute im Studio. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Martina Kothe, vielen Dank für die Einladung.
Anne Otto, in Ihrem Buch beschreiben Sie, wie Sie auf das Thema Unsicherheit gekommen sind. Und zwar war das bei einer Geburtstagsparty mit Freunden und irgendwie kam das Thema auf und nach hat sich jeder dazu gemeldet und hat erzählt, in welchen Situationen er oder sie Unsicherheit verspürt. Und was ich so spannend fand, war, dass bei jeder Person, die sich dann quasi geoutet hat nacheinander, alle sagten, na, das hätte ich nie von dir gedacht. Das heißt, wir sind eine Gesellschaft von Menschen, die alle ihre Unsicherheiten haben. Die Frage ist nur, in welcher Abstufung? Wie ging das weiter, dass Sie gesagt haben, das ist ein Thema, mit dem möchte ich mich jetzt mal tiefergehend beschäftigen?
Also diese Situation bei diesem Essen, da fand ich es erstmal erstaunlich, dass jeder irgendwie einen ganz anderen Blick drauf hatte, aber fast alle gesagt haben, ich kann damit richtig viel anfangen und mir geht das auch so. Oder dass so eine Erleichterung im Raum war, wenn man mal drüber spricht, dann ne, gibt's eine Entlastung, dann merkt man, okay, was läuft unter der Oberfläche der sozialen Kontakte eigentlich ab? Und gleichzeitig ist es aber, genau wie Sie schon ansprechen, ist es ja trotzdem nicht so, dass das bei allen gleich ist. Also dass diese erste Entlastung schön ist, aber dass es trotzdem so ist, dass es Abstufen gibt. Ne? Also dass es Leute gibt, die, man sagt ja, glaube ich, 2% soziale Phobien gibt es. Das heißt, das sind klinisch relevante Störungen, wo man vielleicht auch eine Therapie braucht, vielleicht sich ganz zurückzieht, nicht mehr aus dem Haus geht oder irgendwie große Ängste hat, seine Ziele nicht mehr erreichen kann und so. Aber das sind eben gar nicht so viele. Demgegenüber stehen ungefähr 40% Leute, die sich selbst als schüchtern oder gehemmt bezeichnen. Und das passt auch so ein bisschen zu physiologischen Studien, wo man auch sagt, so ein Drittel der Leute oder etwas mehr fühlen sich vom Temperament her eher gehemmt. So, und dann, wenn man dann den Schwierigkeitsgrad steigert und Leute befragt, was macht sie unsicher und so, dann merkt man, dass wenn es ums freie Reden geht oder um, weiß ich nicht, auf der Geburtstagsfeier der Freundin irgendwie was zu sagen, ein paar Worte, dass das dann so Momente sind, wo schon 80 oder 90% der Leute echt sagen, ich vermeide das lieber.
Kann man denn sagen, dass es gesellschaftliche Faktoren gibt, die diese Unsicherheiten verstärken beziehungsweise erst zutage fördern durch Situationen, die sich ergeben?
Auf jeden Fall würde ich das sagen. Da vielleicht nochmal ganz kurz runter zu dem Wort Unsicherheit. Also so, das kann man ja auch unterschiedlich verstehen. Also es gibt ja diese soziale Unsicherheit und es gibt so eine allgemeine Verunsicherung. Und ich glaube schon, dass so diese allgemeine Verunsicherung und auch die soziale Verunsicherung ganz also zugenommen haben. Das kann man schon sagen. Und was gibt's da für Faktoren? Also man sagt auf jeden Fall, dass diese sozialen Medien, Instagram, der ewige Vergleich, also so eine Ranking-Gesellschaft, auch eine Gesellschaft mit Optimierungsversprechen, dass die dazu einladen, sozusagen seine eigenen Ansprüche unheimlich hochzustellen, sich dauernd mit anderen zu vergleichen. Und das ist ein hoher Druck, der dadurch entsteht und auch irgendwie so eine bestimmte Art von Denkfigur. Man ist immer in der Bewertung, in der Selbstbewertung, in der Abwertung und so weiter. Und dazu kommen aber dann noch so andere, etwas eher äußere Faktoren, zum Beispiel sowas wie, man muss sich heute viel mehr in beruflichen Kontexten mit viel mehr Menschen auseinandersetzen, lernt immer wieder neue Leute kennen, muss ganz oft ins kalte Wasser springen, was, weiß ich nicht, wenn man jetzt in der Gesellschaft der 1950er denkt, so war das nicht so, auch in den 70ern noch nicht die Medien, die alles irgendwie verschnellert haben. Man muss mit fremden Leuten auf der Zoom-Kachel sprechen. Und das ist ja eigentlich ganz schön auch, aber es hat eben auch hohe Anforderungen.
Ist auch eine Überforderung irgendwann.
Genau. Da glaube ich schon, und da habe ich ja auch mit mehreren Kolleginnen und Kollegen, also Psychotherapeutinnen gesprochen, zum Beispiel Thorsten Pattbecken, Psychotherapeuten aus Berlin, der auch so sagt, viele Leute kommen in die Praxis mit diesem Gefühl, ich bin in Berlin eigentlich gern, aber eigentlich lerne ich nicht so viele Leute näher kennen. Und das ist so ein, wie so ein Lebensgefühl, dass die Unsicherheit nicht aufhört.
Anne Otto, Sie haben uns auch Musik mitgebracht für diese Stunde und wir wollen gleich nach einer ersten Musik die schon angerissenen Themen vertiefen. Und zwar hören wir jetzt klassische Gitarre von Heitor Villa-Lobos. Was verbinden Sie mit diesem Titel oder mit der klassischen Gitarre allgemein?
Also ich liebe klassische Gitarrenmusik, Gitarrenmusik generell und in meiner Familie spielt, also mein Bruder spielt Gitarre, mein Mann spielt Gitarre, versucht sich auch an diesem Stück häufiger mal. Natürlich ganz anders, aber irgendwie ist das so ein bisschen so der Sound, das Plätschern, was ich so im Hintergrund gerne mag und was ich auch gern so höre, auch jetzt zu dieser Zeit des Jahres. Thank you.
NDR Kultur à la carte, heute mit der Psychologin und Autorin Anne Otto. Eben haben wir einen ersten Musikwunsch von ihr gehört, und zwar von Heitor Villa-Lobos, Prälude Nummer 1 für Gitarre in E-Moll, und gespielt hat uns das Milos Karadaglic. Anne Otto, Sie schreiben in Ihrem Buch Die Kraft der Unsicherheit, dass dem ganzen unsicheren Gefühl in seinen verschiedenen Steigerungsformen eigentlich die Angst vor Bewertung zugrunde liegt. Mhm. Also das kann man allgemein sagen. Das ist natürlich dann auch ein soziologisch-gesellschaftliches, psychologisches Phänomen.
Genau, es ist erstmal eine psychologische Erklärung zu sagen, wie entsteht, wie wird Angst größer, wie wird Unsicherheit größer, wenn man befürchtet, die anderen bewerten einen negativ. Also so dieser Satz, was denken wohl die anderen oder mögen die mich? Das sind so die Leitsätze von Menschen, die sich in ihre Unsicherheit, also sozusagen so eine Grundunsicherheit, auch selbst verstärken durch ihre inneren, also die Denkrichtung, die Richtung der Gefühle oder vielleicht auch sozialer Situationen, die jetzt gerade so sind.
Dieses Bewerten ist der eine Aspekt, und dieses wiederum das auf sich beziehen ist natürlich noch eine andere Ebene. Und Sie haben gerade das Stichwort genannt, es geht auch darum, dass man diese Angst erstmal akzeptiert und dass man vielleicht auch damit spielt. Da gibt es ein paar schöne Beispiele in Ihrem Buch. Wenn man jetzt zu einem Vortrag geht und sich vorstellt, die gucken mich gleich alle an oder die werden mich nicht mögen. Man kann sich so einen Satz nehmen und ihn auf eine bekannte Melodie draufpacken und vor sich hinsingen. Also Fußballlieder ist ein Beispiel. Fand ich super.
Ja, schön, dass wir hier geht's ja auch viel um Musik, und dass irgendwie diese Idee, das eben als Lied zu singen, als Schlager zu singen, so diese alten Sätze, die man im Kopf hat, und jeder kennt diese Sätze, die einen selbst so quälen, ich bin nicht gut genug oder was immer das ist, und das so ein bisschen, genau, als Fußballlied, als Schlager zu singen. Die Idee dahinter ist, es bekommt eine Distanz, es bekommt eine Ironie, und ohne dass man gegen die Sachen kämpft, die dürfen quasi da sein, aber die werden so ein bisschen veralbert. Das kommt aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Also da gibt es unterschiedlichste Distanzierungstechniken, und ich finde das echt sehr schön.
In Ihrem Buch gibt es ganz unterschiedliche Ebenen, will ich mal sagen. Es ist einerseits ein Buch, das erstmal zusammenfasst, was sind überhaupt die Probleme? Also wo kann man ansetzen, um Unsicherheiten zu bearbeiten? Ab wann sollte man ansetzen? Dann gibt es verschiedene Menschen, mit denen Sie Interviews geführt haben. Ganz unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen beruflichen Kontexten, die zum Beispiel auch beruflich, ich denke jetzt an einen Lehrer, den Sie interviewt haben, der beruflich total souverän wirkt, ganz, ganz im Leben steht, mit seinen Schülerinnen und Schülern super klarkommt. Und für den es aber ein Prozess war, sich mit der eigenen Homosexualität so auseinanderzusetzen, dass er offen damit umgeht. Und er hat tatsächlich aus dieser Unsicherheit das gezogen, was ja auch der Buchtitel verspricht, nämlich Kraft.
Ja, also dieses Interview war spannend auch für mich, also weil ich diesen Menschen ja auch erlebt habe und da tatsächlich gedacht habe, also dass sie unsicher sind, das merke ich aber wirklich überhaupt nicht, denn das war also so eine typische Art, sehr klug und auch sehr nach vorne reden und auch sehr extravertiert wirkend. Und ich fand es schon ganz interessant, dass dahinter eine wahnsinnige Auseinandersetzung mit dem eigenen, vielleicht auch Außenseitertum, marginalisiert sich fühlen, also sich immer in Jugend und Kindheit immer das Gefühl zu haben, ich darf mich nicht so zeigen, ich weiß nicht, wie weit ich mich vortasten kann, und wie er daraus dann halt etwas gemacht hat, wo er sagt, ich unterstütze damit andere, oder auch, dass diese Flucht nach vorne, das würde er so wohl sagen, bis heute so ein Trick ist, mit dem er agiert.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Trick, mit dem viele auch Berufsgruppen arbeiten. Stichwort Jugend und Kindheit ist gerade gefallen. Und da schreiben Sie auch, dass die Erfahrung von Mobbing, von Marginalisierung, Zurückweisung tatsächlich so eine fundamentale Erfahrung ist bei vielen Menschen, dass sich das dann eben später in so einer sozialen Unsicherheit auch manifestieren kann.
Genau, es gibt, meistens ist das ja ein Geschehen vieler Faktoren. Es gibt aber tatsächlich einige Studien, wo das so nah, die das nahelegen, dass Mobbing-Erfahrungen im Kindergarten, Schule und so weiter, Schulhof, dass das schon dazu führt, dass sich solche Unsicherheiten verstärken. Oder eben natürlich auch in der Familie, wenn man da häufig entwertet wird oder häufig verunsichert wird oder Bindungserfahrungen auch natürlich instabil sind oder irgendwie unsicher, dass das dann natürlich auch noch ein Faktor ist.
Dann haben wir vorhin gesagt, dass 40% der Menschen in Deutschland und den USA laut Studien eine gewisse Unsicherheit ab und an verspüren, in unterschiedlichen Situationen. Heißt das denn, dass die anderen 60% souverän und strahlend durchs Leben gehen? Ich kann das irgendwie nicht glauben.
Ich glaube das auch nicht. Und trotzdem, ich habe jetzt wirklich viel mit Leuten geredet und das ist jetzt wirklich so ein bisschen was Subjektives, was ich dazu sagen würde. Ich würde sagen, es gibt Menschen, für die ist das ein Lebensthema. Selbstwert und wo stehe ich? Es gibt Leute, die nehmen sich das mehr zu Herzen oder das fällt bei denen irgendwie auf ein tiefes Thema. Und insofern kann ich das schon glauben, dass andere 60% sagen, für mich sind andere Sachen vielleicht mehr im Vordergrund. Vielleicht wissen die das auch nicht. Vielleicht ist das zum Teil auch ein bisschen eine Abwehr, dass man sich mit anderen Strategien irgendwie sich selbst überhöhen oder andere abwerten oder sowas versucht, über Wasser zu halten.
Wie weit spielt eigentlich eine Rolle, dass man im Laufe seines Lebens ja auch älter und hoffentlich ein bisschen klüger wird und mit bestimmten Reaktionen, eigenen Reaktionen anders umzugehen lernt?
Ja, das finde ich total super, dass es das gute Nachrichten sind, nämlich je älter man wird, desto sicherer wird man tatsächlich in sich. Und es gibt ein paar Zahlen dazu auch, dass also soziale Angststörungen das erste Mal so abnehmen, ich glaube ab 30 mit 30. Und ja, also auch, dass die Leute, die ich interviewt habe, alle gesagt haben, man wächst sich so selbst mehr zu im Laufe des Lebens. Man weiß, wie man damit umzugehen hat oder man weiß auch, was die Vorteile sind. Das ist ja auch ein großer Punkt irgendwie. Man sieht plötzlich, aha, ich bin vielleicht schüchtern, aber das hat mich auch irgendwie geprägt oder mich an die Stelle in meinem Leben gebracht, wo ich gerne hin wollte.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Das war Art Pepper mit Four Brothers von Jimmy Jüffre und gewünscht hat sich diese Musik unser heutiger Gast, die Psychologin und Autorin Anne Otto. Und wir sprechen über die Kraft der Unsicherheit in dieser Stunde. Zu diesem Thema haben Sie gerade ein Buch veröffentlicht. Das war eben Wunschmusik von Ihnen. Was hat es denn mit dem Titel auf sich?
Hier hat es eigentlich den Grund, dass die Redaktion gesagt hat, sie hätten gerne ein paar klassische Jazzstücke. Und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich das prototypische klassische Jazzstück, was ich total gerne mag. Und für mich ist hier so eine Art Pepper, Altsaxophonist. Das ist sowas für mich zwischen Charlie Parker und Coltrane oder so. Also so irgendwie in diesen Strömungen, wo man sagen kann, das ist sehr klassisch und trotzdem sehr irgendwie für diese Zeit auch irgendwie experimentell, das mag ich.
Anne Otto, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass man in bestimmten Situationen auch auf sein Bauchgefühl hören soll. Also man soll sich darauf konzentrieren, was ist zu viel, wie geht's mir damit? Und als ich das las, dachte ich, ich vermute, dass wir in unserer Zeit und auch in der Schnelllebigkeit und der Taktung, in der wir fast alle leben heutzutage, das ein bisschen verlernt haben. Ab und zu mal innezuhalten und zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich gerade mit der Situation? Möchte ich das machen? Sondern wir stürmen einfach immer weiter nach vorne und irgendwann kommt es dann zum Beispiel wie in Ihrem Buch auch bei einer Frau, die Sie interviewt haben, dazu, dass man dann auf einmal Panikattacken und Angstzustände hat. Also ist das so eine Abfolge, dass man sagt, okay, vielleicht ist es gut, ab und zu mal innezuhalten, zu hören, wie geht's mir damit und das auch zu akzeptieren?
Also ich glaube, dass dieses Stressthema und quasi in so einem Schleudergang unterwegs zu sein in seinem Leben, dass das ein ganz großer Katalysator von solchen, dass die Unsicherheit sich halt verselbstständigt. Und wie Sie es schon sagen, so die Idee ab und zu innezuhalten und sich zu fragen, ja, wo stehe ich denn gerade eigentlich? Was mache ich denn gerade eigentlich? Und diese Frau, die Sie erwähnen, die ich da interviewt habe, dann hatte sie noch eine Fortbildung gemacht, obwohl sie sich gerade Kinder wünschte und umgezogen war und so. Und da kriegte sie dann plötzlich Panikattacken wie aus dem Nichts. Und erst nach und nach hat sie halt festgestellt, das ist gar nicht aus dem Nichts, sondern sie ist so überfordert mit so vielen unterschiedlichen Rollen. Und irgendwie habe ich das auch so weiter verfolgt, diese Idee mit den Rollen, dass wenn man gerade merkt, nicht nur so purer Stress, so wie jetzt im Januar, dass man denkt, okay, wie schaffe ich das ganze Jahr oder so, sondern eher so einen, ich habe ganz, ganz viele Rollen, wie werde ich denen gerecht? Mhm. Und wenn man merkt, das werden zu viele, dann sollte man sich, glaube ich, ein bisschen neu sortieren.
Da spielt auch noch was rein, was Sie auch in dem Buch beschreiben. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr großes Thema, was wir an der Stelle nicht wirklich vertiefen können. Aber dass wir in unserer Gesellschaft auch unter dem Eindruck leben, dass wir alles schaffen können. Dass uns jeder Weg offen steht und dass wir alle Möglichkeiten haben. Und wenn wir das nicht ausschöpfen, dann liegt es an uns. Dann machen wir was falsch. Nach dem Motto, wenn du nicht schön, fit, erfolgreich bist, dann tust du nicht genug dafür. Und was eigentlich mal als Freiheit in der Gesellschaft gedacht war, die Wahlfreiheit, Dinge zu tun, die man mag, wird irgendwie zu einer Art furchtbarem Druck.
Das wird eine Art Zwang oder eine Art Befehl, irgendwie sei glücklich oder sei perfekt. Und natürlich ist das, wenn man das so auf Schlagworte runterbricht, ist das ja oft so dieses, ja, so eine kapitalistische Idee von jeder ist seines Glückes Schmied und du bist selber schuld, wenn du das nicht schaffst. Und diese Erzählung hat sich sehr, sehr weit in unsere Herzen gebracht und beeinflusst uns sehr. Und ich finde, genau wie Sie es sagen, was als Freiheit begann und was auch Freiheit sein könnte, sich eben immer wieder zu fragen, welcher Mensch möchte ich sein, wo will ich hingehen? Das haben wir halt komplett überspannt in so eine Richtung, alles muss mir gelingen. Und in der Psychologie, das finde ich schon auch interessant, haben sich ja in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr so Techniken und Strömungen rausgebildet, wo man sagt, in den Therapien geht es ganz oft darum, zu akzeptieren, dass nicht alles geht, sich anzunehmen mit allen Gefühlen, die auch irgendwie ein bisschen seltsam sind. Und das ist wie so eine Art Nachschulung, dass man das Gefühl hat, das wird uns im normalen Leben einfach nicht beigebracht oder es ist auch schwer, das da unterzubringen.
Mhm. Anne Otto, wir machen eine weitere kurze Musikpause. Und zwar hören wir jetzt Musik, die Sie mitgebracht haben. Das Titelthema aus dem Soundtrack zum Film Merry Christmas, Mr. Lawrence. Was hat's denn mit diesem Wunsch auf sich?
Das ist ja ein Film, in dem Ryushi Sakamoto und David Bowie die Hauptrolle spielen. Und dieses ist ja von Sakamoto komponiert. Und ich finde natürlich, das sind beides fantastische Künstler, denen man eine gewisse innere Stärke zuschreibt oder die auch, glaube ich, deswegen für diese Rollen gewählt wurden, hatte ich nochmal nachgelesen. Und ich finde natürlich, abgesehen davon, es ist ein fantastisches Stück.
NDR Kultur à la carte. Heute zu Gast ist die Psychologin Anne Otto und wir sprechen über die Kraft der Unsicherheit. Musikalisch waren wir gerade im Film Merry Christmas, Mr. Lawrence. Das war Wunschmusik von Anne Otto. Der Soundtrack zu diesem Film kommt von Ryuichi Sakamoto und wir hörten am Klavier Shitose Okashiro. Und Anne Otto, wir haben es vorhin schon angerissen, gerade hat ja ein neues Jahr begonnen. Also wir sind an einem Anfang. Wir blicken in verschiedene Weltrichtungen. Natürlich blicken wir auch auf eine anstehende Wahl hierzulande. Wir gucken aber auch nach Amerika. Und wenn man über Unsicherheit spricht und in wenigen Tagen wird ja der neue Präsident Donald Trump ins Amt eingeführt, dann kann man sich schon die Frage stellen, wie das psychologisch zu ergründen ist, dass so viele Menschen quasi jemanden wählen an die Spitze eines Landes, der tatsächlich Unsicherheiten gar nicht zulässt, der andere herabwürdigt, der eine Art des Umgangs pflegt, die sehr viele Menschen nicht richtig finden. Und dennoch scheint er ja irgendwo einen Nerv zu treffen. Gibt es dafür eine Erklärung?
Ja, also wenn es um diese großen politischen Bögen geht, dann bin ich natürlich auf jeden Fall auch erstmal so als Person da. Aber natürlich aus der Psychologie heraus kann man schon sagen, das sind natürlich autoritäre Versprechen. Also wenn diese demagogischen Führungspersonen, die jetzt im Moment gerade wieder boomen oder wo man auch wirklich sagen kann, die versprechen eine harte Hand, eine starke Führung, also keinerlei Verunsicherung mehr. Also das sind ja auch leere Versprechungen, denn die Welt ist einfach unsicher und wird es bleiben. Und wenn Leute sagen, wir werden alle Unsicherheiten ausräumen, dann wird das einfach nicht möglich sein. Und diese jetzt in der Psychologie, in der politischen Psychologie, da gibt es ja auch einige Theorien, also angefangen mit Adorno, aber auch Sozialpsychologen, die alle sagen, dieses Versprechen, hier kommt jemand, da kannst du dich wieder anlehnen. Also diese Sehnsucht danach, die ist sehr, sehr stark oder die war auch, glaube ich, die ganze Zeit stark. Da gibt es auch Erhebungen dazu. Nur jetzt setzt sie sich wieder sehr, sehr durch. Und was man eben bei Trump oder so auch sieht, dass die Leute oft sagen, wir mögen den nicht. Das hat sich ja jetzt auch wirklich so rausgestellt. Wir mögen den auch gar nicht so gerne, aber wir trauen dem das eher zu. Und genau diese Frage, wie kommt das, dass man einer Person, die sich so hemdsärmlich zeigt, immer eher was zutraut, als vielleicht einer Person, die Dinge differenzierter sieht? Mhm. Das finde ich zum Beispiel eine spannende Frage.
Das ist auch ein Thema, zu dem Sie gearbeitet haben. Sie haben ein Buch verfasst, das trägt den Titel Woher kommt der Hass? Und da geht es eben um rechte und extremistische Gedanken und wie man die in der Gesellschaft psychologisch erklären kann. Das heißt, diese gesellschaftliche Ebene, die spielt auch immer eine Rolle bei Ihren Arbeiten. Also jetzt auch Die Kraft der Unsicherheit, ein weiteres Buch. Da geht es um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, also älteren Eltern und auch älteren Kindern und wie man diese Beziehung auffrischen kann oder aufrechterhalten kann. Wie entstehen solche Themen oder wie kommen Sie an sie heran? Und wann sagen Sie, okay, jetzt muss ich aber mal dazu was schreiben?
Ja, das ist ein langer Prozess. Ich bin ja auch als Journalistin tätig, habe immer mit verschiedenen Themen zu tun. Und irgendwie gibt es dann Themen, die mich mehr beschäftigen, die mich sowohl auf der psychologischen Ebene beschäftigen, dass vielleicht auch andere sagen, immer wieder, schreib doch mal dazu. Und dann gibt es Themen, die ich dann persönlich in Zeitungen oder was weiß ich verfolge oder im Geschehen und immer denke, Mensch, wie erklärt sich das denn? Und natürlich mit dem, woher kommt der Hass, das habe ich ja angefangen zu recherchieren 2018. Und da war ich wirklich so geplättet von diesen ganzen Entwicklungen in Richtung Rechtsruck oder diesen, ja, auch so einer kompletten Feindlichkeit, Rassismus und so weiter, dass ich dann gedacht habe, ich möchte wissen, wie es psychologisch ist. Und diese Brille immer mal aufzusetzen, was sagt die Psychologie? Im Moment habe ich überlegt, also wieder neue Geschichten, dann verschiedene Themen, was weiß ich, Wechseljahre, das wird mir im Moment zu biologisch gesehen. Vielleicht könnte man es mal psychologisch aufziehen. Ob ich das jetzt mache, weiß ich nicht. Aber so ist es immer so zu gucken, was würde die Psychologie dazu sagen?
Und außerdem, neben der Arbeit als Psychologin, Journalistin, als Autorin, gibt es noch die Arbeit als Psychodramatherapeutin. Das ist ein tolles Wort. Was bedeutet das denn genau?
Psychodrama, das ist ein therapeutischer Ansatz von einem Menschen namens Moreno. Da spielt man bestimmte Szenen aus seiner Kindheit oder aus seinem jetzigen Leben und guckt, wie man die verändern kann. Also heute sind so Elemente, so Stuhlarbeit oder so Zwei-Stuhl-Dialog und alles Mögliche an Aufstellungsarbeiten geht eigentlich so ein bisschen darauf auch mit zurück. Und ich arbeite damit aber so, ja, ganz punktuell, aber weil ich es auch total cool finde, jetzt zum Beispiel in Coaching-Sitzungen mit den Leuten nicht nur zu reden, sondern die Sachen einfach dann aufzustellen oder zu gucken, wie könnte man das anders machen oder wie eben in der Interaktion, wie könnte man es anders machen.
Wie sowas ablaufen könnte für jemanden, der gewisse Unsicherheiten hat, darüber wollen wir gleich sprechen. Es gibt eine weitere Musik, die Sie uns mitgebracht haben, und zwar von Anton Bruckner für vierstimmigen gemischten Chor a cappella Locus Iste. NDR Kultur à la carte. Das war der Titel Locus Iste von Anton Bruckner, gesungen vom NDR-Chor unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Und das war Musikwunsch unseres heutigen Gastes, der von der Psychologin und Autorin Anne Otto. Was hat's denn mit dem Wunsch auf sich?
Ich kenne mich mit Chormusik nicht so gut aus und mag aber einzelne Stücke. Und dieses hier kenne ich wirklich noch, weil wir das früher bei uns in einem Schulchor gesungen haben. Und ich das immer so sehr schön fand, in seiner Einfachheit. Und ja, deswegen begleitet mich das.
Wir hatten eben begonnen, über die Therapieform des Psychodramas zu sprechen. Und das ist natürlich auch ein Weg, um beispielsweise Menschen, die unter Unsicherheiten leiden, kann ich mir vorstellen, da bewusster zu machen und auch rauszubringen. Wenn jetzt jemand zu Ihnen käme und sagen würde, na, Sie arbeiten auch als Coach, ich habe die und die Probleme, ich traue mich beispielsweise nicht, privat bei Leuten anzurufen und mag es einfach nicht, ich vermeide das, stört mich aber. Wie könnte man sowas ausagieren?
Ja, da würde man tatsächlich erstmal gucken, welches sind die besten Möglichkeiten? Also wie schafft man sich eine gute Bedingung? Man könnte sich das im Raum einmal so aufbauen. Was wäre ein gutes Setting für mich? Unter welchen Umständen könnte ich das zum Beispiel gut machen? Und dann könnte man das üben, wie das ist, bei jemandem anzurufen. Dann könnte man so das nachstellen, was sage ich denn am Anfang? Und dahinter steckt natürlich der Gedanke, dass man mal ausprobieren kann, wie ist das, wie wirkt das auf andere? Und dass man auch gucken kann, welche Sätze gefallen mir denn, wenn man es wirklich sagt. Also wenn man sagt, hallo, wie geht's und so, welche Eröffnung entspricht mir, was kann ich gut machen? Und telefonieren ist ja für viele Leute schwierig.
Ist das so? Ist für viele schwierig?
Ja, also
interessant.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, also da habe ich jetzt keine Studien parat, aber es ist schon so, dass ich glaube, dass je jünger die Generation, desto weniger telefonieren die. Deswegen finden die Telefonieren also weiterhin schwierig. Und wenn Leute sozial unsicher sind und haben Angst beim Telefon, vermeiden sie es halt wirklich oft ganz. Und da dann zu gucken, ja, was macht es mir einfacher, was entspricht mir, vielleicht fange ich gleich an zu fragen oder ich sag, du weißt, ich telefoniere nicht so gerne, ich wollte nur kurz das und das mit dir absprechen.
Was ich daraus nehme, ist auch die Botschaft, nett zu sich zu sein, sich nicht unter Druck zu setzen.
Genau, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen oder sich in einer freundlichen Weise zu sagen, wie könnte ich das schaffen? Was ist jetzt der nächste Schritt? Weil eben telefonieren, deswegen habe ich gerade so ein bisschen gestutzt, das ist auch schon schwer. Also wenn ich jetzt sehr sozial unsicher bin, dann kann es wahrscheinlich sein, dass ich an einer anderen Stelle anfange als gleich beim Telefonieren.
Das Stichwort Übung fiel noch und ich glaube, das ist ein Schlüsselbegriff im Umgang mit Ängsten generell. Mich hat das gerade erinnert an das schöne Buch von Astrid Lindgren, Ronja Räubertochter. Und Ronja Räubertochter geht mit ihren Ängsten ganz toll um. Sie hat Angst, über den Abgrund zu springen. Sie hat Sorge, dass sie im Wald allein verloren geht. Also geht sie allein in den Wald. Also springt sie über den Abgrund. Das fand ich immer ein ganz tolles Beispiel für einen Umgang mit Unsicherheiten oder Ängsten in einem Kinderbuch.
Ja, das ist total toll, wie Sie das jetzt auch gerade beschreiben. Nämlich genau darum geht das. Davor, wovor hat man Angst? Ich meine, das ist ja jetzt auch schon fast eine Binsenweisheit, aber wovor hat man Angst? Da geh in diese Richtung, geh hin. Aber eben trotzdem auch nicht mit so einem Zwang. Also wenn man jetzt sagt, ich bin zum Beispiel, traue ich mich nicht, eine Rede zu halten, dann muss ich das auch nicht machen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte gerne eine Freundin auf ihrer Party besuchen, ja, dann versuche ich das hinzubekommen. Genau, einfach im Handeln zu bleiben oder so. Es ist ja immer so trügerisch zu sagen, ich habe Angst und wenn ich es nicht mache, dann ist die Angst weg. Dann bin ich sicher und so weiter. Und deswegen sozusagen Unsicherheit und Angst als ein gutes Zeichen zu sehen, weil dann ist man schon auf dem Weg, so, wenn man sie spürt.
Ich würde gerne nochmal auf die Begriffe zurückkommen. Wir sprechen von Unsicherheit, von sozialer Unsicherheit. Ist das denn vergleichbar mit dem, was man, ich sag mal, früher unter Schüchternheit subsumiert hat? Oder sind das noch andere Ausprägungen?
Ich glaube, es sind unterschiedliche Beschreibungen und es sind auch ein bisschen unterschiedliche Ausprägungen. Und ich glaube, weil sich jetzt da dieses Buch in dem Bereich, in dem nicht klinischen Bereich bewegt, wo ich versuche psychologisch zu sagen, okay, welche unterschiedlichen Menschen fühlen sich da vielleicht angesprochen? Und es ist eben schon was anderes. Ob man eher sagt, ich bin eher ein schüchterner, zurückhaltender Mensch, oder ob ich zum Beispiel merke, ich habe in manchen Einzelsituationen fast sowas wie Panik. Oder ob ich jetzt sage, ich bin generell vielleicht auch sogar ein Angstpatient mit Panikanfällen. Und bei allem kann man irgendwie gucken, ich habe aber trotzdem das Gefühl, es gibt so einen gemeinsamen Nenner. Diese Ermutigung und dieses tu es und geh los und veränder dich nicht erst und so. Das passt einfach doch für alle.
Thank you.
der Kultur à la carte. Wir hörten Makayah McCraven mit Autumn in New York von Vernon Duke. Und das war Wunschmusik der Autorin und Psychologin Anne Otto, die heute zu Gast ist. Warum haben Sie sich diesen Titel gewünscht?
Also da kann ich gar nicht so viel zu sagen, außer dass ich den total gut finde und auch mehrere Platten von ihm habe und so und einfach diesen Sound sehr mag.
Wir sprechen in dieser Stunde über die Kraft der Unsicherheit und das ist auch der Titel Ihres Buches, der Untertitel, wie wir die Angst vor Bewertung überwinden und uns selbst annehmen. Über diesen Prozess des Selbstannehmens haben wir bereits ein bisschen gesprochen. Nun gibt es natürlich auch, und das beschreiben Sie auch in dem Buch, körperliche Ausprägungen, bei denen es einem manchmal wirklich schwerfällt, sich damit zu arrangieren. Das berühmte Rotwerden in Situationen, in denen man das überhaupt nicht gebrauchen kann. Stottern, Zittern, Schweißausbrüche. Ich kann mir vorstellen, dass der Prozess, wenn man unter solchen Unsicherheitsausprägungen, nenne ich es mal, leidet. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ist mir egal, werde ich halt rot. Aber wenn man drunter leidet, dass der Prozess, die in den Griff zu bekommen, relativ lange dauern kann.
Ich denke, das ist ein super wichtiger Punkt, weil oft sind Unsicherheiten ja mit Körpersymptomen verbunden. Nur wie stark sind die? Das hat natürlich was damit zu tun, je nachdem, wie ist man vielleicht traumatisiert oder ist man eher ein sensibler Charakter, wo das irgendwie schnell durchbricht und auch wie bewerte ich das? Und wenn das natürlich irgendwie, wenn ich jetzt immer denke, okay, ich schwitze ein bisschen, oh Hilfe, Hilfe und es wird immer mehr und man kommt in so eine Art, also da würde man schon sagen, das ist eine Angst, sind Angstsymptomatiken, die sich dann so hochschaukeln. Und da stimmt das. Ich glaube, da rauszukommen ist deswegen so schwer, weil es so ungeheuer peinlich erstmal ist. Also dass viele Leute das wirklich als störend empfinden oder dann sagen, ich habe gar kein Problem, mit anderen zu sprechen. Ich habe nur Angst, weil ich immer Schweißausbrüche kriege. Oh. Und das dann, das ist ein Zeichen dafür, wenn sich diese Körpersymptome schon so in den Vordergrund gedrängelt haben, dass man vielleicht gucken muss, brauche ich vielleicht ein bisschen Hilfe, da wieder runterzukommen? Oder hat sich das zu sehr verselbstständigt bei mir, dass ich irgendwie Hilfe brauche, ja.
Könnte man denn sagen, dass in gesellschaftlichen Gruppen oder Gefügen es ganz wichtig ist, dass es diese unterschiedlichen Temperamente gibt und dass das vielleicht auch ein Schritt ist für uns hin dazu zu sagen, ja, das gehört dazu, dass die einen eben zurückhaltend sind und die anderen nach vorne gehen?
Ich denke schon, dass es alle Arten von Menschen immer braucht oder dass das, was sich so ausgeprägt hat, auch irgendwie einen Sinn hat. Ich glaube, klar, bei den Zurückhaltenden, denen sagt man da zum Beispiel auch nach, dass sie oft verträglicher sind, weil sie sich so anpassen. Das muss, wenn man selbst davon betroffen ist, muss man halt gucken, wie weit will man da mitmachen bei diesem sich anpassen an Gruppen oder sowas. Es hat oft was. Oder die sichern vielleicht den Bestand oder so, während die anderen gehen weiter nach vorne. Ja, es wäre ja wünschenswert, so zusammenzuarbeiten oder zusammenzuleben.
Ganz wichtig zu erwähnen an der Stelle ist sicherlich noch, dass es einen ganz geringen Prozentsatz von Menschen gibt, die tatsächlich so überwältigt sind von dieser Unsicherheit, dass es gut wäre, sie würden sich psychologische Hilfe holen. Das sind, glaube ich, 2%.
Ich würde sagen, es gibt ein paar Prozent, wenn man merkt, das hat sich schon sehr verselbstständigt. Also entweder diese Körpersymptome, was wir gerade gesagt haben, oder das Vermeidungsverhalten. Also dass man sagt, ich mache bestimmte Sachen überhaupt nicht mehr, weil ich halt dann befürchte, ich habe dann Angst. Also ich treffe mich nicht mehr mit Freunden, die mir wichtig sind und so weiter. Oder ich mache im Beruf bestimmte Sachen nicht mehr, die mir echt wichtig sind. Und wenn man da merkt, das wird sehr, sehr viel. Oder andere haben mich auch schon mal drauf angesprochen, was ist denn los? Man sieht dich gar nicht mehr. Dass man dann schon überlegt, brauche ich vielleicht Hilfe, kann ich gucken. Das muss man nicht alleine schaffen oder das muss man auch nicht mit der Affirmation schaffen. Eigentlich ist Unsicherheit ja ganz toll. Mhm. Weil für mich ist es zwar wichtig, in dem Buch zu sagen, guck dir mal an, was da für eine Kraft hintersteckt, hinter der Unsicherheit. Aber wenn man eben gerade selber nicht damit zurechtkommt, finde ich, sollte man sich super Hilfe holen. Und
Anne Otto, wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch und das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Und ein Hinweis noch, wo wir gerade die einigen Prozent erwähnt haben, die vielleicht wirklich sich Hilfe holen sollten. Es gibt, und das steht auch in Ihrem Buch hinten drin, unterschiedliche Adressen, an die man sich wenden kann. Wer immer hilft, ist zum Beispiel die Telefonseelsorge, da kann man anrufen. Diakonie und Caritas bieten auch Beratung, um sich über Therapiemöglichkeiten zu informieren. Und das war NDR Kultur à la carte heute mit der Psychologin, Psychodramatherapeutin und Autorin Anne Otto. Ihr gerade bei Belz erschienenes Buch trägt den Titel Die Kraft der Unsicherheit, Untertitel Wie wir die Angst vor Bewertung überwinden und uns selbst annehmen. Am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.